Wir kommen nur dazu, auf das Wort der Predigt zu hören. Den Kaleb haben wir schon verinnerlicht. Wie groß Gott ist, haben wir aufgenommen. Gott ist groß und gut, er ist unendlich in seiner Liebe für uns. Und Bernhard, komm, teil uns aus, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Danke nochmal, dass ihr euch aufgemacht habt, heute zu uns zu kommen. Es ehrt uns. Vielen Dank.
Liebe Marianne, lieber Paul, liebes Leitungsteam, liebe Geschwister und Freunde der Begegnungskirche und auch des Netzwerks Bethanien, wir freuen uns, Eva, meine Frau und ich, dass wir mit euch zusammen diesen besonderen Tag, 80 Jahre Volksmission Berlin, 80 Jahre Jubiläum auch von unserer Gesamtbewegung feiern dürfen. Ganz herzliche Grüße vom ganzen Vorstand der Volksmission. Hier in Berlin hat alles begonnen, wenn es sich auch dann später nach Süddeutschland verlagert hat. So ging Berlin doch immer weiter. Es gibt ja noch ein Jubiläum, das gefeiert wird, das ist nicht ganz so erfreulich, aber daran denken wir auch in diesem Jahr, 100 Jahre, was war der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 1914, damals war noch große Kriegsbegeisterung vorhanden, Deutschland hatte auch noch nie einen Weltkrieg erlebt, junge Männer haben sich gerne bereit erklärt, da mal kurz rüber zu gehen nach Frankreich oder nach Russland, um dann wieder siegreich zurückzukehren. Wie das Ganze dann ausging, das lehrt uns die Geschichte. Karl Fix war auch so ein junger Mann. Mit 17 Jahren ging er in diesen Krieg, kam nach 4 Jahren zurück als gebrochener Mann, an Leib, Seele und Geist krank, und er schreibt über sich rückblickend: Oft war ich schwermütig, ich wollte mir das Leben nehmen, schließlich war ich derart geistig gebunden, dass es oft schien, als wollten meine eigenen finsteren Gedanken mich verzehren. Gegen meine Verzweiflung kämpfte ich mit Rauschmitteln, von denen ich bestimmte Dosen brauchte, um zu leben. Gifte und Gebundenheiten zerfraßen mich. Ein hoffnungsloser Fall. Vor einem Selbstmordversuch wurde ich durch ein Kind gerettet. Ich war eine wandelnde Leiche und wurde mir selbst und anderen zur Last. Das ist der Mann, durch den das Werk der Volksmission begonnen hat. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen, keine unmöglichen Situationen. Er kann etwas Wunderbares machen, auch aus deinem Leben, aus meinem Leben. Und ihm hat es gefallen, genau diesen jungen Mann damals, der dann anfing zu trinken, der mit Leberzirrhose unheilbar krank wurde, die Ärzte hatten ihn aufgegeben, genau diesen Mann zu gebrauchen. Er bekommt ein Zeugnisheft, eine Zeugnisschrift mit dem Titel »Aus Satans Bann«. Das liest er durch und da entdeckt er sich selber in dieser Geschichte. Und dann möchte er den Autor kennenlernen, der dieses Buch geschrieben hat. Es war ein bekannter Evangelist damals, Emil Meyer. Und der hatte die nächste Evangelisation in Kassel. Und hat sich Karl Fix aufgemacht, um dort nach Kassel zu gehen und diesen Mann zu hören und auch für sich beten zu lassen. Und er berichtet, ich lese euch das einfach mal vor, jeden Tag hatten wir mindestens 2 Versammlungen, Sprechstunden und Gebetsstunden. Mit einer ungeheuren Wucht wurde das Wort Gottes an mich herangetragen. Ich hörte auch viele Zeugnisse von Menschen, die Gott erlebten, und war interessiert, sie alle aufzuschreiben. Kam ich doch von der Presse und war gewohnt, aus allem Geschehenen Geld zu machen. Aber an jenem Abend sagte eine Stimme zu mir: Was tust du denn eigentlich hier? Du passt doch gar nicht zu diesen frommen Leuten. In dieser Erkenntnis hat mich ein tiefes Weh ergriffen über meine innerste Verlorenheit und plötzlich war alles da. Die Kraft Gottes kam so gewaltig über mich, dass es die Menschen ansahen, hier war etwas Besonderes geschehen. Ich habe in meinen Elendsjahren viele, viele Nächte trotz stärkster Mittel nicht geschlafen und sah immer schwarz in schwarz. Nun kam die erste Nacht meines Lebens, in der ich vor lauter Wonne und Freude nicht schlafen konnte. Etwa 24 Stunden habe ich überhaupt meinen Mund nicht mehr zugebracht vor lauter Freude. Da war das große Geschehen. Gott hat sich meiner erbarmt. Wunderbar. Dann ging er mit diesem Evangelisten zur nächsten Evangelisation und die fand dann in Berlin statt, 1933. Und über mehrere Wochen wurde gepredigt, Menschen entschieden sich für Jesus und Evangelisten, die ziehen ja dann immer wieder weiter zum nächsten Ort. Und der Evangelist sagte dann zu Karl Fix, du bleibst hier und kümmerst dich um die Menschen, die sich jetzt neu bekehrt haben. Und so begann das 1934, deshalb 80 Jahre. Und wir haben vorhin in diesem Grußwort gehört von Kaleb, 80 Jahre, 85 Jahre. Und dann auch die Erinnerung, wir müssen daran denken, woher sind wir gekommen, was sind unsere Wurzeln. Und das schreibt, das lese ich euch auch noch vor, das schreibt Karl Fix, das war der Grund für die Volksmission. Für Menschen, die in Sünden und Gebundenheiten und auch in Krankheitsnöten leben, zu beten, und ihnen so das Leben zu retten nach Leib, Seele und Geist. Missionsgemeinde zu sein, kann ja nie Selbstzweck sein, sondern sie ist gesetzt, dass Seelen gerettet werden. Seelenrettung ist die erste Voraussetzung zu einer biblischen Gemeinde. Und in der ersten Satzung schreibt er da nieder, der Zweck der Volksmission ist die Verkündigung des wahren Evangeliums an Arme, Kranke, Elende, Gebundene nach Lukas 4, Vers 18 und 19. Wir predigen keine Dogmen, bestimmen keine Theologie und halten uns von religiösen Streiten fern. Finde ich wunderbar, diese Worte. Liebe, dienende Liebe wollen wir üben, helfen und retten wollen wir. Wir vernehmen den Schrei der Verirrten, der an unser Ohr tönt und wissen, dass wir der Not unserer Mitmenschen gegenüber Schuldner sind. Wir versuchen ihnen zu helfen und sind fest überzeugt, dass unsere Mission vom Herrn aus bestätigt wird. Wir wollen gern unser Leben dafür einsetzen, dem Herrn in dieser Weise zu dienen. Besonderes Mitleid haben wir mit Gebundenen aller Art, Trinkern und so weiter und auch mit unheilbar Kranken. So steht es tatsächlich wortwörtlich in der Satzung drin. Also ich bewundere ja, wie damals Satzungen aufgestellt wurden. Und das ist die Genetik der Volksmission, wenn da jemand mal danach fragt, warum gibt es euch überhaupt? Ich meine auch als Gesamtwerk, das ist unser Auftrag und unsere Bestimmung. Und wenn wir jetzt durch die Geschichte der Volksmission Berlin gehen, dann denke ich, kann man sagen, dass dieser Auftrag nicht immer so erfüllt wurde und dass es Zeiten gab, wo man nicht so genau wusste, wird die Gemeinde überhaupt noch überleben, ich sage es einfach mal so platt, und weiter bestehen. Aber Gott hat an diesem Auftrag und an dieser Berufung immer festgehalten. Und für uns als Bewegung, das möchte ich hier einfach auch nochmal ganz klar sagen, war es ein ganz besonderes Geschenk, als Paul Nogosek und Marianne Nogosek sich entschieden haben, hier in der Volksmission Berlin Pastor zu werden. Und wir sind euch wirklich von Herzen dankbar, dass ihr auch diesen Auftrag, der unser Ursprungsauftrag war, heute wieder ganz neu lebt. Dass es ein Armenfrühstück gibt, dass es viele, viele andere Dienste gibt, dass Dienste dazugekommen sind wie Mandelzweig, wie die Teen Challenge Arbeit, die ja schon lange besteht, aber die jetzt vernetzt wurde, und viele andere Bereiche. Und ich möchte euch ermutigen, in diese Richtung weiterzugehen. Wer dem Armen leiht, der leiht dem Herrn. Wer dem gibt, der nichts zurückgeben kann, der gibt direkt an Gott. Ich bin vorhin gefragt worden, was ist das Thema meiner Predigt heute? Das ist ja immer schwierig, manchmal weiß man ja noch gar nicht genau, über was man predigt, bis man dann da vorne steht. Aber ich habe dann dem jungen Mann gesagt, schreibe, wenn Jesus im Haus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Jesus im Haus ist. Als ich Paul fragte, wie wird denn heute der Ablauf sein? Ich habe ihm da ein Mail geschrieben, welche Würdenträger werden denn kommen? Und er hat ja vorhin erzählt, wie er mit dem Gedanken spielte, den Bürgermeister einzuladen. Und das kann man ja auch gut nutzen, so ein Jubiläum für solche Dinge, um sich mal zu präsentieren. Aber dann er sich besonnen hat, nein, wir wollen vor allem Jesus im Zentrum haben. Und es kam durch unsere Lieder, es kam durch unsere Zeugnisse. Jesus ist unser Ehrengast. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Und ich möchte eine Geschichte von diesem Jesus lesen, die wir im Markus-Evangelium finden. Markus Kapitel 2. Und da heißt es, die Geschichte von Karl Fix und wie Berlin begann, die habe ich aufgeschrieben. Also intensiv recherchiert, das ist dieses Buch, Geboren in schwerer Zeit, Karl Fix und die Entstehung der Volksmission entschiedener Christen von 1933 bis 1945. Falls das jemand noch nicht hat, ich habe ein paar Exemplare mitgebracht, könnt ihr hinten mitnehmen, einfach 5 Euro in das Körbchen legen und es dann nochmal nachlesen. Und ich verspreche euch, das lohnt sich. Das ist wirklich inspirierend zu sehen, was Gott getan hat in diesen 12 Jahren. Das war der Werbeblock, der ist jetzt beendet. Wir kommen wieder zurück zu Markus 2 und ich lese ab Vers 1. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und weil sie wegen der Volksmenge nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, da spricht er zum Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und dort saßen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die überlegten in ihrem Herzen, was sagt dieser? Er lästert, Sünden kann doch nur einer vergeben, nämlich Gott. Und Jesus merkte in seinem Geist, dass sie das bei sich überlegten und er fragte sie, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, spricht er zum Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf, geh in dein Haus. Und dieser stand auf, nahm das Bett auf, ging vor allem hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für alles, was du getan hast in diesen 80 Jahren. Du bist derselbe gestern, heute und auch in der Zukunft. Und es ist unser Gebet, dass wir das in einer ganz neuen Dimension erleben. Was wir hier lesen in Markus 2. Dass so viele Menschen kommen, dass der Raum es nicht fassen kann. Dass schwer kranke Menschen kommen wie dieser Gelähmte und Heilung und Befreiung erfahren. Jesus, es ist unser Verlangen, dass es geschieht, hier in diesen Räumen und auch in allen anderen, wo wir uns versammeln. Und ich danke dir, dass du dasselbe bist und dass du das gerne wirken möchtest, auch heute noch. Und gebrauche du dein Wort mit dazu, um Glauben in uns zu wecken. dass es geschehen kann. Amen. Hier heißt es in Vers 1, es wurde bekannt, dass er im Hause war. Es wird uns nicht mal erwähnt, was das für ein Haus war. Es war auch keine Kirche oder Synagoge. Es war ein Privathaus. Wahrscheinlich war es das Haus von Petrus. Er war ja Fischer. Er lebte dort. Die Schwiegermutter von Petrus lebte in Kapernaum, wurde von Jesus auch geheilt. Und Jesus machte dort einen Besuch oder war bei seinem Jünger. Und irgendwie haben Leute das mitbekommen, dass Jesus sich in diesem Haus befindet. Und im Orient ist es anders als im Schwabenland, vielleicht auch anders als in Berlin, vielleicht ist da auch nochmal anders als im Schwabenland. Aber im Schwabenland, da kann man nicht einfach kommen und einen Besuch machen, wenn man den nicht 2 Monate vorher angemeldet hat, sodass die Wohnung aufgeräumt werden kann, sodass der Kuchen steht, sodass das im Terminplan eingetaktet werden kann, die Stunde. Das geht sonst nicht. Aber im Orient, da kommt man einfach, ist da. Open Doors. Und jeder freut sich, wenn Besuch kommt. Andere Lebenskultur. Es wurde bekannt, dass Jesus dort war. Und die Leute kamen. Und sie kamen, weil sie Jesus erleben wollten. Und ich glaube zutiefst, dass da, wo Jesus ist, Menschen kommen werden. Wann immer ich Jesus unterwegs sehe, sind Menschen um ihn gewesen. Das heißt, immer große Volksmassen gingen mit ihm. Wenn Jesus hier ist, wenn Jesus der Mittelpunkt ist, hier in unserer Gemeinde, in unserem Haus, da wo wir uns befinden, dann werden Menschen kommen. Glaubt ihr das? Ohne dass wir groß Werbung machen müssen, ohne dass wir Plakate drucken müssen und Anzeigen aufgeben, sondern sie werden kommen, weil sie Jesus kennenlernen wollen, weil sie ihn hören wollen. Und so war es hier. Es wurde bekannt, dass er dort im Haus ist. Und nach kurzer Zeit, es waren ja keine Riesenwohnungen, war dieses Haus, dieses Wohnzimmer so voll mit Menschen, dass sie keinen Platz mehr hatten und dass die Leute sich bis draußen vor der Türe versammelten. Und jetzt wird uns berichtet von 4 Freunden oder eigentlich 5, die auch hörten, dass Jesus dort ist. Und die hatten jetzt einen Freund, für den war es aber nicht so einfach, zu Jesus zu kommen. Er war gelähmt. Aber sie wollten unbedingt, dass ihr Freund auch zu Jesus kommen kann. Vielleicht kennst du auch Menschen, wo du denkst, es wäre eigentlich gut, wenn derjenige oder diejenige Jesus kennenlernen würde. Vielleicht ist er körperlich krank, das kann sein, aber es können ja auch andere Probleme sein, die er hat. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann stehen vor jedem von uns Menschen, wo wir denken, das wäre doch gut, wenn der Jesus kennenlernen würde. Aber wie kann er Jesus kennenlernen? Durch dich und durch mich, so wie wir es von diesen 4 Freunden lernen. Und ich möchte euch ermutigen, dass jeder, der hier sitzt, das ist nicht die Aufgabe von Paul oder von den Leitern oder von Christian oder von Martin, sondern es ist die Aufgabe von jedem, darüber nachzudenken, wer ist der, der in meiner Umgebung ist, der diese Not hat, der eine andere Not hat, der Probleme hat und wie kann ich ihn zu Jesus bringen? Wir haben den Geislingen an der Steige, das ist auf der Schwäbischen Alb zwischen Ulm und Stuttgart, so ist mal so zu beschreiben. Da bin ich Pastor, jetzt auch schon 25 Jahre. Und da haben wir vor einigen Jahren auch ein Frühstück für die Bedürftigen begonnen. Ähnlich wie es hier donnerstags geschieht. Also wir laden, und die gibt es auch im Schwabenland, ich wusste es gar nicht, ob es da welche gibt, aber tatsächlich gibt es Menschen in Not. Und die laden wir ein zu einem kostenlosen Frühstück. Wir essen miteinander, dann geben wir eine Andacht weiter, zeugnishaft erzählt jemand aus seinem Leben, danach verteilen wir Lebensmittel. Derzeit kommen so knapp 100 Personen jeden Dienstag. Jeden Dienstag sind neue Leute da, alle religiösen Hintergründe, Muslims mit Kopfbedeckung, Schleier, verschleierte Frauen, alles, was man sich denken oder auch nicht denken kann. Mein Pastorenkollege arbeitet bei der Polizei. Er war einmal bei uns im Frühstück dabei und dann sagt er mir: Bernhard, du weißt schon, dass etwa ein Drittel der Leute hier aktenkundig ist. Also das ist wirklich eine illustre Gesellschaft, in der wir uns versammeln. Und zwar nicht nur leichte Fälle, ja, sondern er sagte, die ganze Palette von Urkundenfälschung bis zu sexueller Missbrauch, da ist alles mit dabei. So haben wir also dieses Frühstück. Jetzt gibt es in Geislingen ein Obdachlosenheim, wo die Stadt Menschen unterbringt, die keine Unterkunft haben. Das gibt es sicherlich in Berlin hier auch sehr, sehr viele solche Häuser. Und einige unserer Mitarbeiter hatten die Idee, wir könnten doch auch mal in das Obdachlosenheim gehen und dann die Leute einladen, dass sie zu uns kommen ins Frühstück. Aber dann haben sie weiter überlegt, das ist ja 2 Kilometer weg von uns und die werden wahrscheinlich nicht den weiten Weg zu Fuß zurücklegen und wenn sie mit dem Bus fahren, dann müssen sie was bezahlen. Also es wird schwierig werden, für diese Menschen in die Volksmission Geislingen oder Berlin zu kommen. Da ist ja auch nicht ganz einfach, habe ich gehört. Und dann haben sie mich gefragt, ja, was sollen wir dann tun? Dann habe ich ihnen eine geniale, aber einfache Möglichkeit gezeigt. Ich habe gesagt, dann geht ihr einfach zu ihnen. Bringt ihnen was zum Essen, kocht mit ihnen oder habt Gemeinschaft und geht dort direkt vor Ort. Genauso haben sie es auch getan. Die haben sich sehr gefreut, die Bewohner des Hauses, dass sie überhaupt mal jemand besucht, dass der sich sogar Zeit nimmt, um mit ihnen zu essen. Die haben mitgeholfen dann beim Kochen, da sind die richtig kreativ geworden und so haben die Versammlungen dort vor Ort stattgefunden, über eine lange Zeit, immer Mittwochabends. Jetzt gab es dort einen Mann, etwa 60 Jahre alt, der hörte da auch sehr aufmerksam zu. Und dann irgendwann sagt er, würde auch gerne, oder wir haben es ihm angeboten, mal mit in die Kirche kommen, also da, wo wir uns versammeln. Und es war gerade die Advents- und Weihnachtszeit. Und sie sagten zu ihm, wir haben unsere Adventsfeier, ob er nicht Freude hätte, da mit dazu zu kommen. Gerne. Und so ließ er sich einladen und nahm an dieser Feier mit teil. Und es war eine ganz normale Weihnachts- und Adventsfeier, wie ihr sie auch haltet. Schön gedeckte Tische, Kaffee, Kuchen, Guzle. Was ist das? Brötchen. Schrippen. Das Gepäck. Die Kinder haben was gesungen, Weihnachtslieder, festliche Stimmung. Und da saß er drin und hat den Nachmittag miterlebt und unser Mitarbeiter hat ihn dann wieder nach Hause gebracht, in seinem Auto mitgenommen. und heimgebracht. Danach schrieb mir der Mitarbeiter Folgendes: Heute hat es Kurt total erwischt. Er hat bei unserer Weihnachtsfeier weinen müssen, sagte er. Er sagte, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Er wurde total angerührt. Alle, selbst die Lieder, die er nicht verstand, haben ihn berührt. Immer wieder sagte er, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Alles das, was ich früher auf Weihnachtsfeiern erlebt habe, war nur Saufen. Aber das war was anderes. Er spürte diese gemütliche Atmosphäre und die Kinder und das Drumherum. Er sagte, man hat uns das verboten und jetzt will ich das alles aufholen. Ich hasse diesen Sozialismus bis aufs Tiefste. Die haben uns das vorenthalten. Er kam nämlich aus dem ehemaligen Osten, damals noch. Er betet jetzt jeden Abend und zündet dabei eine Kerze an. Kurt kam dann regelmäßig zur Gemeinde. Er traf eine Entscheidung für Jesus. Er hörte auf mit Trinken und das im fortgeschrittenen Alter, obwohl er weiter in diesem Obdachlosenheim lebte, sagte er, ich brauche das nicht mehr, ich kann mein Geld jetzt auch anders ausgeben. Er ließ sich taufen, das war eine sehr bewegende Sache im Hallenbad. Und er kam, so wie er konnte und abgeholt wurde, immer zu unserem Frühstück und auch zu unseren Gottesdiensten. Dann bekam ich einen Anruf mit einer ganz kurzen Nachricht: Kurt ist tot. Und er ist einfach in der Nacht gestorben, dort im Obdachlosenheim. Es gab keine große Beerdigung. Niemand aus der Verwandtschaft war dafür aufzukommen. Er wurde anonym bestattet. Wir haben in unserem Abendfrühstück seiner gedacht, das haben wir schon getan und da auch was aufgestellt. Aber die offizielle Beerdigung, da war gar nichts, außer das, was eben von Staats her notwendig ist. Aber ich weiß, dass der Tag kommt, wo ich Gott wiedersehen werde. Halleluja. Dort oben, im himmlischen Jerusalem. Und ich weiß, dass wahrscheinlich ähnlich wie beim reichen Mann und armen Lazarus, als er dort verstorben ist, die Engel da waren und ihn mitgenommen haben. Gott hat von seinem Glauben Zeugnis abgelegt. Gegenüber von unserem Obdachlosenheim, da hat der Hasenzüchterverein seine Vereinsgaststätte. Und da war er regelmäßiger Gast. Und offensichtlich muss er ihnen erzählt haben, woher weiß ich das? Weil als wir unser Heiligabendessen hatten, und da haben wir immer die Bedürftigen eingeladen und ein schönes Essen gemacht, da hat Kurt gesagt, der Hasenzüchterverein spendet euch diejenigen, die nicht den ersten Preis bekommen haben. Ja, hört sich jetzt, Kinder sind ja schon draußen. Ist ja so, die Zuchthasen, da gibt es dann die, die fehlerfrei sind und die bekommen die Medaillen und die anderen wandern in den Kochtopf oder Schlachthof, ja. Und die haben in einem großzügigen Akt gesagt, das bekommt ihr für euer Armenessen. Und wir kamen, wie viel waren es, 6 oder 7 Hasen. Meine Frau hat sie dann noch zerlegt, zusammen mit, also sie waren schon geschlachtet und wir haben ein wunderbares Festmahl gefeiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ich weiß, ihr könntet viele andere solche Beispiele erzählen aus eurer Geschichte. Und diese Beispiele, die sollen uns ja ermutigen und manchmal müssen wir immer wieder ermutigt werden. Das könnten wir doch auch mal wieder machen. Ich sage in unserem Armenfrühstück immer, am Ende oder immer wieder, wenn es euch gefallen hat, was dann? Dann kommt wieder, sowieso, und dann bringt doch jemand mit, wo ihr denkt, dem würde das auch gut tun. Und wisst ihr was, die machen das. Halleluja. Die machen das manchmal sogar einfacher als wir als langjährige Christen. Die bringen ihre Freunde mit. Halleluja. Die vier Freunde hier, die mussten sich an diesem Tag, sie wussten ja nicht, wann Jesus kommt. Das war ja nicht vorher angekündigt. Die hatten alle ihr Tagewerk zu tun. Die waren bestimmt auch berufstätig oder hatten ganz andere Dinge. Aber als sie hörten, Jesus ist jetzt da, dann wussten sie, das ist die Gelegenheit. Und da waren sie bereit, alles stehen und liegen zu lassen. Und sie waren bereit zu sagen, wir gehen jetzt sofort los und wir bringen unseren gelähmten Freund, der schon lange Jesus sehen wollte, wir bringen ihn zu ihm. Sie waren bereit, diesen Mann durch die heißen Gassen Kapernaums zu tragen. Das war anstrengend. Sie waren bereit, sich dem Spott der Umherstehenden auszusetzen, die wahrscheinlich fragten, was macht er denn mit dem armen Mann hier? Bei der Hitze, wie kann man sowas machen? Manchmal ist es mit Anfechtungen, mit Mühen verbunden, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen. Und da brauchen wir schon nicht nur, ja, das wäre, ich rutsche manchmal in Schwäbische rein, ihr vergebt mir. Da sagt man einfach, ja, das wäre ja auch gut, wenn man das tun könnte, aber nur aus dem heraus werden keine Menschen zu Jesus gebracht. Da braucht es eine Absicht, das muss uns umtreiben. Das kann uns nicht gleichgültig sein. Es kann dir nicht gleichgültig sein, dass du in deiner Nachbarschaft lebst, dass du an deinem Arbeitsplatz bist und da gibt es Menschen, die Christus noch nicht kennen. Das darf uns nicht gleichgültig sein. Ich war als junger Mann Bankkaufmann, ich hatte die besten beruflichen Perspektiven. Und ich erinnere mich, wie ich nachts durch die Straßen ging einmal und in die Häuser schaute, wo die Lichter waren. Und es war fast, wie wenn ich die Stimme Gottes hörte, der zu mir sagte, und du hast die Antwort eigentlich für diese Menschen und du sagst ihnen nichts davon. Und wie dann dieses Wort mir ganz, ganz stark kam, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende den Auftrag verfehlt, den Gott für ihn bestimmt hat. Wir haben einen Auftrag. Wir haben hier gehört von unseren Brüdern, Berlin soll gerettet werden. Ja, 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 natürlich. Geislingen, Deutschland soll gerettet werden. Aber das wird nicht einfach so gerettet. Sondern da braucht es solche Menschen, denen das Anliegen ist. Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ich will da niemand drohen oder Angst machen, das brauchen wir gar nicht. Aber da liegt diese Verpflichtung auf uns, er sagt, ich muss das tun, ich kann gar nicht. Wie können wir schweigen, sagen die Jünger Jesu, nachdem sie geschlagen wurden, misshandelt wurden und ihnen verboten wurde, noch einmal in diesem Namen Jesus zu sprechen. Dann sagten sie, wir können gar nicht anders, wir müssen das tun. Und ich predige auch zu mir selber immer. Und ich weiß, dass Gott mich da auch prüft. Und wenn das nicht mehr unser Verlangen ist, dann sind wir mitverantwortlich. Mitverantwortlich, wenn Menschen ohne Christus in die Ewigkeit gehen. Missionsgemeinde, ich bin nochmal bei den Gründervater worden, kann doch nie Selbstzweck sein. Sondern es muss doch immer in diese Dimension der Rettung hineingehen. Als diese vier Freunde mit ihrem Gelähmten an diesem Haus ankommen, wo Jesus ist, die Leute stehen ja bis draußen vor der Tür. Ich stelle mir so die Szene vor, sie sind jetzt da also schweißgebadet angekommen, ihr gelähmter Freund auf der Matte und jetzt stehen die Leute da wie eine deutsche Eiche, alle, jeder an seinem Platz und sie bitten freundlich oder klopfen da mal an bei einem am Rücken Und er dreht sich um und sieht, was da los ist. Und sie bitten ihn herzlich, ob er ein bisschen zur Seite gehen könnte, damit sie mit ihrem gelähmten Freund zu Jesus kommen können. Also so stelle ich mir das vor. Bin mir sicher, so war es auch. Und jetzt geschieht das Unfassbare, das aber leider doch immer wieder geschieht. Da ist niemand bereit, zur Seite zu gehen und seinen Platz herzugeben. Und da waren fromme Leute auch mit dabei, die saßen dort, oder solche, die sich für fromm hielten. Und diese vier Freunde, die so viel Mühe auf sich genommen hatten, auch dieser Gelähmte, sie stehen jetzt draußen vor der Tür, wie es heißt, und sie können da nicht hinein. Manchmal kommt es zu Enttäuschungen im christlichen Leben. Manchmal auch zu Enttäuschungen durch andere Geschwister. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Wenn wir manchmal mit Menschen reden draußen, dann fangen sie gleich eine lange Litanei an. Aber die Kirche hat das gemacht und ich hatte einen Kollegen und der ging auch immer jeden Sonntag in die Kirche und der hat sich so verhalten und hat das gemacht. Und deshalb will ich mit dem Glauben nichts zu tun haben. Viele Menschen sind enttäuscht von anderen Christen. Diese vier Freunde, sie hätten können umdrehen und sich wieder auf den Heimweg machen. Das wäre auch eine natürliche Reaktion gewesen. Es wäre auch der einfachere Weg für sie gewesen. Und sie wären heimgegangen und sie hätten den ganzen Weg sich geärgert und gesagt, schau dir mal an, wie die Christen sind. Und solche Enttäuschte gibt es viele, die heute unterwegs sind. Vielleicht, ich hoffe es ja nicht, sitzt sogar der eine oder andere hier. Das sagt, ich kann nicht mehr richtig glauben oder ich kann nicht mehr vertrauen, weil der oder die mir so viel Böses zugefügt hat. Weil der mir im Weg steht. Wenn der im Himmel ist, haben wir auch schon gehört, dann möchte ich nicht im Himmel sein. Sowas habt ihr noch nicht gesagt. Mit dem zusammen. Menschen werden dich enttäuschen und auch du wirst Menschen enttäuschen. Nicht nur sie dich, sondern auch du sie. Denn niemand von uns ist vollkommen. Und auch Paul wird euch enttäuschen, obwohl ich mir es fast nicht vorstellen kann. Aber es könnte tatsächlich mal geschehen. Es könnte tatsächlich mal geschehen. Und der Bernhard wird Leute enttäuschen und hat sie, die bitter enttäuscht sind, ob berechtigt oder unberechtigt, aber es ist nun mal so. Und da müssen wir durchbrechen, erstens wir selber und auch für unsere Freunde und uns nicht von Menschen abhalten lassen, sondern sie hatten ja ein Ziel, sie wollten zu Jesus kommen. Und Jesus wird dich nie enttäuschen. Amen. Ich sage selber gleich für mich mit dazu. Das ist wirklich wahr. Ich lebe jetzt mit ihm 50 Jahre. Es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich nicht an Jesus geglaubt hätte. Meine Mutter hat es mir schon als Kleinkind erzählt und ich habe immer an ihn geglaubt. Und ich liebe ihn heute mehr als je zuvor. Es ist wirklich wahr. Ich liebe ihn so sehr, dass ich heute Morgen schon wieder vor 6 aufgestanden bin, obwohl wir einen anstrengenden langen Tag hatten und rausgegangen bin und Gemeinschaft mit ihm gesucht habe. Weil ich diesen Jesus liebe und weil er mein Freund ist. Und er wird auch dich nicht enttäuschen. Er wird vielleicht nicht alle deine Wünsche erfüllen, vor allem selbstsüchtige Wünsche, aber er ist ein treuer Freund. Einer, der mit dir durch das dunkle Tal geht. Einer, der dich begleitet. Einer, der dich nie im Stich lässt. Und sie hatten das Ziel, wir wollen zu Jesus kommen. Und deshalb haben sie einen kühnen Plan gefasst. Und dafür bewundere ich sie. Sie sagten nämlich, es gibt einen Weg. Wenn die Menschen uns nicht durchlassen, das waren ja so Flachbungalows, die Häuser dort, da gibt es eine Leiter, dann steigen wir denen aufs Dach. Hier wäre es ein bisschen schwierig und auch hoch und auch anstrengend. Ich glaube fast, es wäre nicht möglich, das so ohne weiteres da aufzubrechen. Aber damals waren die Hausdächer nicht so stabil gebaut. Lehm und Gestrüpp, was man da verarbeitet hat. Und so steigen die da hinauf und sie brechen dieses Dach auf. Schwere Sachbeschädigung. Das muss man bezahlen am Ende. Also so ist es zumindest hier in Deutschland. Wer etwas zerstört, der muss nachher haften. Ich hoffe, haben vielleicht manche gesagt, dass die eine gute Versicherung haben, was sie da gerade machen. Aber die zahlt ja nicht bei Vorsatz. Das war ihnen egal. Sie hatten dieses eine Ziel, wir wollen zu Jesus. Und so haben sie das Loch ausgehoben, genau über der Stelle, wo Jesus war. Und da rieselte es herunter und die Leute gingen automatisch zur Seite, weil es rieselte ja. Und dann, Jesus hat ja ganz seelenruhig weitergemacht, hat sich überhaupt nicht stören lassen durch solche Dinge, auch in anderen Situationen, war immer die Souveränität in Person, hat nicht die Ordner rausgeschickt und gesagt, jetzt schaut er mal, dass er die Leute da ruhig bekommt und wegbekommt, sondern er hat einfach weitergemacht, immer offen für das, was Gott wirken möchte. Und dann sieht er die vier und er sieht den Gelähmten und die lassen den direkt vor ihm hinab. Und dann heißt es, und als Jesus ihren Glauben sah, der wurde richtig sichtbar. Und zwar nicht nur der vier Freunde, sondern auch des Gelähmten. Der brauchte den größten Glauben. Sich da runterlassen in diesem Zustand, das ist ja lebensgefährlich. Aber das hat Jesus begeistert. Also das sah, sagte er im selben Augenblick zu diesem Mann, deine Sünden, die sind dir vergeben. Jetzt hätten wir ja eigentlich mit was ganz anderem, die Bibel nicht kennen, die sie kennen, wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Eigentlich rechnen wir ja damit, jetzt kommt ein Heilungswunder. Kommt aber nicht. Als der da, und wollte der Gelähmte vielleicht auch primär gar nichts, sondern er wollte Frieden mit Gott. Er wollte Frieden in seiner Seele. Er wollte das ewige Leben. Und deshalb wollte er zu Jesus kommen. Und Gesundheit ist nicht das höchste Gut, wie es in den Umfragen immer heißt. Was ist das Wichtigste? Hauptsache, dass ich gesund bin. Es ist schön, wenn wir gesund sind. Es gibt Menschen, die sind kerngesund und todunglücklich in ihrer Seele. Und es gibt Menschen, die sind schwer krank, gelähmt. Und die sind zufrieden und glücklich. Und das Wichtigste ist, dass ein Mensch Christus hat, Frieden mit Gott. Und deshalb sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und da ärgern sich einige, die dort auch mit im Raum sitzen. Und die sagen, wie kann er so etwas sagen? Sünden vergeben, das kann ja nur einer Gott. Richtig, nur einer kann dich frei machen. Auch heute Morgen. Und das ist unser Herr. Und er möchte das tun. Der möchte, dass du wieder ruhig schlafen kannst nachts. Der möchte, dass du diesen Frieden hast, wo du keine Furcht mehr hast vom Tod. Und wo du weißt, wo du hingehst, wenn es hier zu Ende geht. Weißt du das? Weißt du das? Du kannst diesen Frieden heute bekommen. In einem Augenblick. Ist nicht kompliziert. Ganz einfach. Jesus sah das nur und dann sagte er gleich, deine Sünden sind vergeben. Der hat keine Bekenntnisse sprechen müssen, der hat nichts, keine Übungen machen müssen, der musste sich nicht zuerst taufen lassen. In einem Augenblick geschah es. In einem Augenblick kannst du die Vergebung deiner Schuld empfangen und ewiges Leben. Halleluja. Und nicht nur du, jeder, mit dem du sprichst. Du kannst ihm sagen, du kannst frei werden von deiner Schuld. Vertraue deinem Leben diesen Christus an. Und dann geschieht es. Und jetzt, ich bin gleich fertig, noch ein letzter Gedanke, sagt Jesus, als er merkt, wie da Unruhe ist, wie Leute sich ärgern, sagt er, aha, er kennt ja ihre Gedanken. Ihr denkt jetzt, das kann ja jeder sagen, Sünden vergeben. Soll er es doch zeigen, dass er diese Vollmacht hat? Und dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf und geh. Und wie wenn der nur darauf gewartet hätte, steht er tatsächlich auf und geht. Halleluja, da geschieht ein Wunder. solche Wunder gibt es auch heute noch. Diese Wunder sind Zeichen, die Jesu Vollmacht ausdrücken. Nicht jeder Kranke wird gesund, das habt ihr auch schon gemerkt. Aber immer wieder werden welche gesund. Und manchmal sehr dramatisch. Und wir sollen vertrauen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Und du darfst auch vertrauen in deinem Leben, dass Gott auch dich noch heilen kann. Dass ich hier vor euch stehe, ist ein Wunder. Vor ca. 25 Jahren haben die Ärzte mir gesagt, dass meine Hüfte irreparabel geschädigt ist. Dass der Hüftkopf dabei ist, sich aufzulösen und auseinanderzubrechen. Und dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dass ich ein künstliches Gelenk bekomme. Da war ich gerade frisch verheiratet mit Eva, junger Mann, 1988, 89. Das haben die Experten, die besten Experten haben mich untersucht. Weil ich noch ein junger Mann war, haben sie gesagt, das ist ungewöhnlich, dass man so etwas in diesem Alter hat. Und ich war bei den besten Kapazitäten, die es dort bei uns unten in Süddeutschland gibt. Dann bin ich heimgekommen und habe zu meiner Frau gesagt, und wenn die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, dann weiß ich, es gibt einen, der heilen kann. Und auf diesen vertraue ich. Und ich gehe bis heute, ohne jemals wieder in dieser Sache bei einem Arzt gewesen zu sein. Und ich habe Halbmarathon mitgelaufen vor einigen Jahren, spiele heute wieder aktiv Tischtennis. Gott kann. Gott kann. Wir hatten einen Mann, mit dieser Geschichte schließe ich. Das ist wirklich die letzte. Wir hatten einen Mann im Armenfrühstück und dort habe ich immer wieder die größten und dramatischsten Wunder erlebt. Das muss ich wirklich sagen. Gerade bei den Menschen, die oft nicht mal die 10 Euro hatten, die man noch bis vor kurzem bezahlen musste. Wenn man beim Arzt einen Termin wollte, die Krankenkasse wollte das. Circa 50 Jahre, hagerer, dünner, fahler Mann, er war schon ganz gelb im Gesicht. Seine Bekannte hatte ihn eingeladen, mitgebracht. Er war jeden Dienstag da im Frühstück und dann war er auf einmal nicht mehr da. Und ich fragte die Bekannte, was ist los mit ihm? Dann sagte sie, er ist ins Krankenhaus gekommen. Und ich sagte, wie ich das öfters getan habe, zu unserer ganzen Frühstücksgemeinde, wir wollen beten für diesen Mann. Ihr habt ihn ja gesehen, der war hier vorne. Und ich möchte, dass ihr alle mitbetet. Und da haben wir nicht nur ein Vaterunser gebetet, das beten wir auch ab und zu, sondern ich habe gesagt, wir beten, dass Gott diesen Mann heilt. Und das sind, wie schon gesagt, Moslems und Esoteriker und Leute, die gar nicht, die habe gesagt, ihr betet alle mit. Und wir haben gebetet für ihn. Ich bekomme am Wochenende einen Anruf von seiner Bekannten und sie sagt mir, dass dieser Mann, der schon im Koma war, dass da jetzt die Nieren aufgehört haben zu arbeiten, also im Koma und die Nierentätigkeit beendet. Und der Arzt wollte, weil sie die Kontaktperson war, dass sie am Montag kommt, um die Entscheidung zu treffen, ob die Maschinen abgestellt werden. Und deshalb war sie in großer Gewissensnot und rief mir an oder nahm mit mir Kontakt auf und sagte, Bernhard, was soll ich tun? Ein Mann, der im Koma ist, dessen Gesundheitszustand ich vorher gesehen hatte, dessen Nieren aufgehört hatten zu arbeiten. Und ich habe keinen Glauben gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben, so richtig, dass der jetzt geheilt wird. Und ich habe schon mit ihr gesprochen dann und habe gesagt, du weißt ja, er hat das Wort gehört bei uns und wir wissen ja, Gott kann in seinem Herzen, hat er bestimmt was getan. Und wenn er jetzt stirbt, dann geht er bestimmt auch in die Ewigkeit und davor wollen wir nochmal beten. Aber natürlich kann Gott auch Wunder tun und so haben wir gebetet. Und dann ruft sie mir an am Montagmorgen und sagt, der Arzt hätte ihr angerufen, sie soll Personalausweis und Kreditkarte mitbringen und sie wunderte sich, warum sie das mitbringen soll ins Krankenhaus. Und dann sagt der Arzt ihr, weil er wieder aus dem Koma erwacht ist und weil die Nieren wieder arbeiten. Und kurze Zeit darauf war er wieder bei uns im Frühstück. Und dann sagte ich zu ihm, Manne, jetzt erzählst du uns, was da passiert ist. Und dann kam er, ich lasse immer gern unsere Gäste selber erzählen, was. Und dann kam er ans Mikro und sagte, ich glaube, der da oben, der braucht mich noch da unten. Ich habe da noch einen Auftrag. Gott kann. Das, was bei Menschen unmöglich ist, kann er tun. Und ich möchte euch ermutigen, weiter für diesen Dienst zu beten, zu glauben. Besonderes Herz, das habt ihr sowieso, aber da möchte ich euch ermutigen, auch für die Armen, die Schwachen, die Kranken. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gerechte gekommen, sondern für die Sünder. Ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Und wann immer wir Jesus treffen, essen sehen, immer ist in der Gemeinschaft mit den Sündern, und zwar den schweren Sündern. Diesen Jesus liebe ich. Diesen Jesus möchte ich immer wieder erleben, und ich kann ihn dadurch erleben, indem ich sehe, wie Menschen verändert werden. Amen.